Wirtschaft unterrichten. Der Tübinger Podcast zur Wirtschaftsdidaktik für angehende Lehrpersonen und Lehrerinnen und Lehrer in der Praxis. Was sind relevante Themen der Wirtschaftsdidaktik? Und wie unterrichte ich das Fach Wirtschaft abwechslungsreich? Wir sprechen mit Expertinnen und Experten der ökonomischen Bildung über spannende und aktuelle Fragen. Hallo und herzlich willkommen. Vorab ein kurzes Update. Unser bisheriger Host Katharina Schild hat eine neue Stelle angetreten und ich freue mich, dass ich ihr Projekt fortführen darf. Mein Name ist Petrus Bengel. Ich arbeite am Lehrstuhl für ökonomische Bildung und Wirtschaftsdidaktik in Tübingen und ich bin euer neuer Podcast-Host. In unserer heutigen Folge geht's ums Ausprobieren und genauer gesagt um Experimente im Wirtschaftsunterricht. Was das ist, so ein Experiment und wozu das gut ist, darüber sprechen wir heute mit unserem Gast Albert Henning Müller. Henning Müller ist Experte für Classroom Experiments, entwirft Fortbildungen für Lehrkräfte und koordiniert seit letztem Semester das OxLab. Das ist das Oldenburger Experimentallabor für ökonomische Bildung. Schön, dass du da bist, Henning, und danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein kann. Ich habe mich schon sehr lange drauf gefreut.
Stell dich doch gerne mal kurz selber vor. Wer bist du und wie bist du zum Thema Experimente gekommen?
Ja klar, sehr gerne. Also wie du schon gesagt hattest, mein Name ist Albert Henning Müller oder auch einfach nur Henning. Und von Haus aus bin ich zunächst einmal Oberschullehrer für die Fächer Wirtschaft und Englisch. Vor circa 3 Jahren dann habe ich mein Referendariat absolviert und seitdem arbeite ich am Institut für ökonomische Bildung in Oldenburg. Nun, wie bin ich also zu den Experimenten gekommen? Ich selbst habe auch in Oldenburg ökonomische Bildung studiert und bin dann damals zum ersten Mal mit dieser Methode der Experimente in Kontakt gekommen. Damals natürlich noch aus einer ganz anderen Perspektive, nämlich in der Rolle als Teilnehmer an einem solchen Lehr-Lern-Experiment. Gegen Ende des Referendariats bekam ich dann das Angebot, an einem Forschungsprojekt zu arbeiten. WIDIX heißt das. Und das steht für Wirtschaft unterrichten mit digitalen Experimenten. Und ehrlich gesagt, war mir dann eigentlich auch relativ schnell klar, das passt. Und da sagst du zu. Digitalisierung, Lehrkräftebildung und ökonomische Experimente, das fand ich damals wie heute schon interessant. Und ja, grundsätzlich einfach stimmig.
Okay, du kanntest Experimente also schon aus dem Studium. Und dann hat sich durch die Stelle sozusagen die Chance ergeben, die mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Gib uns gern mal einen kurzen Überblick, was du denn momentan so mit Experimenten machst.
Ja, sehr gerne. Also jetzt als Forscher schaue ich aus einer ganz anderen Perspektive auf Experimente. Ich möchte vor allem herausfinden, wie man Qualifizierungsmaßnahmen für angehende Wirtschaftslehrkräfte und Wirtschaftslehrkräfte auch im Dienst so gestalten kann, dass eben die relevanten Kompetenzen für den unterrichtlichen Einsatz von digitalen ökonomischen Experimenten möglichst gut gefördert werden kann. Das umfasst unter anderem Fragen nach den relevanten Inhalten und zielführenden Lehr-Lernprozessen innerhalb der Fortbildung. Zugang zum Feld bietet uns dabei das OxLab. Das Labor ist unter anderem dafür entwickelt worden, um sich gemeinsam mit Praxisakteuren aus der Schule mit Experimenten auseinanderzusetzen. Sei es für den unterrichtlichen Einsatz von Experimenten oder wie bei WIDIX im Rahmen von Fortbildungen.
Spannend. Darauf komme ich nochmal zurück. Aber lass uns davor erstmal noch ein bisschen grundsätzlich über Experimente sprechen. Was begeistert denn dich persönlich an Experimenten?
Ja, von Experimenten als Unterrichtsmethode bin ich aus vielerlei Gründen überzeugt. Zunächst einmal sind Experimente ein methodischer Zugang, der Schülerinnen und Schüler nicht nur kognitiv, sondern auch emotional und sozial aktiviert. Ein ganz klassisches Beispiel dafür ist das Gefangenendilemma. Als Schülerin oder Schüler werde ich dabei zufällig mit einer Person aus der Klasse zusammengebracht. In dieser Geschichte des Experiments haben wir gemeinsam eine Bank ausgeraubt, wurden gefasst und sitzen nun getrennt voneinander im Verhör. Der Polizei fehlen zwar eindeutige Beweise, um uns beide zu überführen, aber eigentlich ist ihnen klar, dass wir schuldig sind. Grundsätzlich habe ich als Schüler im Experiment und mein Komplize natürlich das Recht zu schweigen. Das wäre für uns beide insgesamt auch die beste Situation, da wir dann jeweils nur für 3 Jahre ins Gefängnis müssten. Spannend wird das Experiment aber eben dadurch, dass es einen sogenannten Kronzeugendeal gibt, der mir angeboten wird. Und der lautet in etwa so: Wenn ich gegen meinen Komplizen aussage, komme ich frei, während er für 10 Jahre ins Gefängnis muss. Vorausgesetzt natürlich, er oder sie schweigt. Gleichzeitig weiß ich aber, dass genau eben dieses Angebot umgekehrt auch ihm oder ihr gemacht wird. Entscheiden wir uns nun beide dafür, den jeweils anderen zu verraten, müssen wir jeweils 8 Jahre ins Gefängnis. Ich befinde mich hier also in einer durchaus komplexen Entscheidungssituation, die eben nicht nur kognitiv, sondern vor allem auch emotional stark aktivierend ist. Und gerade dann bei der Auswertung des Experiments kann das sehr eindrücklich werden. Vielleicht habe ich geschwiegen und meinen Komplizen vertraut und stelle dann aber fest, dass er oder sie mich verraten hat. Ich muss jetzt länger ins Gefängnis, weil mein Vertrauen in diesem Fall missbraucht wurde. Und das sind Erfahrungen, die sind eben nicht abstrakt, sondern spürbar und sehr emotional und bieten eben einen großartigen Ausgangspunkt für den Lernprozess.
Absolut, ich würde dir da total zustimmen. Experimente machen sehr aktiv und im Studium und in der Praxis, da konnte ich ja auch ein wenig Erfahrung sammeln, sozusagen als Teilnehmer und als Versuchsleiter. Auf beiden Seiten macht es total Spaß und das, was man dabei lernt, das bleibt mir persönlich auch immer deutlich besser im Gedächtnis, eben weil es mit einer konkreten Erfahrung gekoppelt ist.
Ja, das stimmt voll. Und super finde ich eben auch, dass im Grunde jeder und jeder an Experimenten teilnehmen kann und daraus was lernen kann. So ganz egal, ob ich jetzt in Klasse 7 oder 8 an der Oberschule ein Experiment durchführe oder eben in Klasse 12 oder 13 im Leistungskurs am Gymnasium.
Genau, lebenslanges Lernen und so. Ich glaube, auch als Lehrkraft lernt man bei Experimenten noch einiges dazu. Wenn wir schon dabei sind, was würdest du eigentlich sagen, sind so die Main Learnings bei Experimenten im Wirtschaftsunterricht?
Das ist tatsächlich noch ein Grund, warum ich Experimente so toll finde. Und zwar sind Experimente ein fachspezifischer Lernanlass. Und bei dem geht es, je nach Experiment, zum einen darum, konkrete Inhalte, aber vor allem auch Einsichten und Konzepte zu vermitteln. Zum anderen geht es aber auch darum, auf einer übergeordneten Ebene ökonomisches Denken zu fördern. Und das halte ich heute mehr denn je für notwendig, damit man einerseits ein selbstbestimmtes Leben führen und andererseits die Gesellschaft aktiv mitgestalten kann.
Hast du vielleicht ein konkretes Beispiel dafür, wie Experimente ökonomisches Denken fördern können?
Ja, ich kann gerne mal eins skizzieren. Im Wirtschaftsunterricht sollen Schülerinnen und Schüler lernen, sich in ökonomisch geprägten Situationen des gesellschaftlichen Zusammenlebens zurechtzufinden. Sie sollen eben in solchen Situationen angemessen entscheiden, verantwortungsvoll handeln und auch in deren Gestaltung mitwirken können. Und gerade eben dieser letzte Punkt, also kluge Gestaltungsmaßnahmen zu treffen, ist allerdings alles andere als einfach. Um dazu überhaupt in der Lage zu sein, muss mir ja erst einmal klar sein, Einstellungen und tatsächliches Handeln fallen bei Menschen oft auseinander. Das sehen wir in vielen Bereichen, ganz besonders deutlich aber beim Thema nachhaltiger Konsum. Viele finden Nachhaltigkeit zwar wichtig, handeln dann im Alltag aber ganz anders. Und wenn mir das erstmal bewusst ist, verstehe ich auch besser, dass Maßnahmen, die vor allem auf Appelle oder reine Aufklärung setzen, eben nicht ausreichen. Damit lassen sich gesamtgesellschaftliche Herausforderungen, wie zum Beispiel Umweltverschmutzung oder unethischer Konsum, schlicht nicht lösen. Und Experimente machen es jetzt im Unterricht möglich, genau dieses Problem selbst zu erleben. Schülerinnen und Schüler erfahren hier am eigenen Körper, wie Menschen auf ökonomische Anreize reagieren und dass sie in ihrem Handeln oft auch natürlich auf das eigene Wohl bedacht sind. Bindet man all das in einen ganzheitlichen Bildungsprozess ein, werden Schülerinnen und Schüler langfristig dazu befähigt, gesellschaftliche Probleme aus einer ökonomischen Perspektive zu betrachten und zu verstehen. Erst dann entwickeln sie ein wirklich fundiertes Verständnis dafür, dass individuelles Handeln immer in institutionelle Rahmenbedingungen eingebettet ist. Sie verstehen dann, wie diese Rahmenbedingungen gestaltet werden können, um wirksame Anreize zu setzen. So wird deutlich, wie individuell rationales Handeln durch passende Regeln in kollektiv wünschenswerte Ergebnisse überführt werden kann.
Okay, also hilft das Experiment zum Beispiel dabei, soziale Dilemmata selbst zu erfahren? Und auf Basis von dieser Erfahrung ist dann das Ziel, dass ich als Schülerin oder Schüler eine strukturelle ökonomische Perspektive entwickle. Soweit so gut. Jetzt haben wir schon viel über Experimente gesprochen, ohne zu klären, was das eigentlich ist. Ich persönlich habe damals zu Schulzeiten Experimente vor allem in naturwissenschaftlichen Fächern wie Biologie oder Chemie erlebt. Wahrscheinlich geht es auch dem ein oder anderen Zuhörer so. Würdest du sagen, dass das im Fach Wirtschaft einfach ein sozialwissenschaftliches Pendant dazu ist? Oder gibt es da Unterschiede?
Ja, witzig, dass du das ansprichst. Auch in der Fortbildung, die wir entwickelt haben, steigen wir nämlich in das Thema Experimente über die Vorstellung der Lehrkräfte ein. In den Gesprächen zeigt sich dann häufig, dass ihr Experimentbegriff stark von naturwissenschaftlichen Experimenten geprägt ist. Ganz klassisch, was halt immer wieder genannt wird, ist hier natürlich eine Person in einem weißen Kittel, die gerade Flüssigkeiten zusammenmischt oder mit dem Bunsenbrenner arbeitet.
Ein Bunsenbrenner im Wirtschaftsunterricht. Das wäre doch auch mal interessant, aber ist auch ein bisschen ausgefallen.
Ja, genau. Dieses Bild hat sowohl mit ökonomischen Experimenten als Forschungs- wie auch als Unterrichtsmethode natürlich wenig zu tun. Wenn es um den Sinn und Zweck bzw. den Gegenstand von Experimenten geht, greife ich persönlich gerne auf das Zitat von Ted Bergstrom zurück, das ich mitgebracht habe. Bergstrom ist ein Wirtschaftsprofessor an der UC Santa Barbara und ich kann das ja einfach mal vorlesen. Die Teilnahme an diesem Kurs ist wie eine Einladung zum Abendessen im Haus eines Kannibalen. Man kann Gast sein, man kann das Abendessen sein oder man kann beides sein. Astronomen untersuchen Materie und Energie im Universum, Geologen untersuchen Gesteine und Mineralien, Teilchenphysiker untersuchen subatomare Teilchen, Botaniker untersuchen Pflanzen und Zoologen untersuchen das Leben der Tiere. Diejenigen, die Wirtschaftswissenschaften und andere Sozialwissenschaften studieren, befinden sich in der besonderen Lage, dass sie selbst zu der Klasse von Objekten gehören, die sie untersuchen.
Also nach Bergstrom liegt der Unterschied sozusagen vor allem darin, was wir mit Experimenten beobachten, oder?
Ja, genau. Experimente in der Forschung in den Wirtschaftswissenschaften sind ein methodischer Zugang. Mit ihrer Hilfe können wir beobachten, wie sich Menschen und neuerdings auch künstliche Intelligenz unter kontrollierten Bedingungen verhalten. Die kontrollierten Bedingungen für Experimente zu schaffen, ist dabei aber gar nicht einfach. Deswegen haben sich auch eigens dafür eingerichtete Forschungslabore etabliert.
Okay, sehr spannend. Das heißt, KI hat ihren Weg tatsächlich auch schon in die Experimente gefunden. Ich kann mir aber ehrlich gesagt darunter relativ wenig vorstellen. Wie kann man denn KI-Verhalten beobachten und warum macht man das?
Ja, Sinn und Zweck des Experiments ist es ja, durch Veränderung der Anreize und oder des Settings ökonomische Theorien zu testen, politische Maßnahmen zu evaluieren oder grundlegende Einsichten in das menschliche Verhalten zu gewinnen. Dabei gibt es natürlich Herausforderungen. Zum Beispiel ist es eben nicht ganz einfach, kontrollierte Bedingungen zu schaffen. Zum einen ist es kostspielig und zum anderen logistisch anspruchsvoll, die notwendige große Anzahl an Teilnehmenden für Studien zu gewinnen und ins Labor zu holen. Aus diesem Grund hat man damit begonnen, KIs, vor allem sogenannte Generative Agents, als kostengünstigen Ersatz für Menschen zu nutzen. Aber auch das geht natürlich mit bestimmten Herausforderungen einher, wie zum Beispiel den Biases in den zugrunde liegenden Trainingsdaten oder auch Biases durch die Trainingsprozesse dieser Modelle. Dadurch kann es dazu kommen, dass bestimmte Stereotype verstärkt werden. Aktuell befassen sich daher einige Forschende mit der Frage, inwieweit sich das Verhalten von künstlichen Intelligenzen mit dem Verhalten menschlicher Teilnehmer deckt. Dazu lassen sie die KIs klassische ökonomische Experimente durchführen und untersuchen anschließend die Ergebnisse. Das ist übrigens auch für uns in der Fachdidaktik relevant, weil wir in den Schulklassen häufig die Experimente natürlich nur mit einer geringen Anzahl an Schülerinnen und Schülern durchführen können. Das geht wiederum mit dem Problem der begrenzten Aussagekraft der Ergebnisse einher. Hier könnte man zukünftig KI-Agenten hinzuschalten, um größere Stichproben zu simulieren.
Okay, dann sind wir gespannt, wohin sich das noch in Zukunft weiterentwickelt. Zeitgleich wäre das dann aber ja auch eine super Gelegenheit, um über Probleme von KI und Trainingsdaten zu sprechen. Aber das wäre wieder ein anderes Thema. Jedenfalls können wir mal grob gesagt festhalten, dass wir im Normalfall beobachten, wie sich Menschen verhalten. Du hast ja jetzt immer wieder kontrollierte Bedingungen erwähnt. Welche Rolle spielen die denn dabei?
Genau, damit ich am Ende wirklich aus meinen Experimentdaten aussagekräftige Erkenntnisse ziehen kann, ist vor allem das Untersuchungsdesign wichtig. Die Versuchsleitung, also der Forscher oder die Forscherin, trägt Verantwortung für die experimentelle Umwelt, in der man die Daten erhebt. Als Forscher habe ich dabei einige Aufgaben. Ich muss sicherstellen, dass relevante Einflussfaktoren kontrolliert werden, muss Störvariablen möglichst ausschließen und generell dafür sorgen, dass die Entscheidungssituation klar, nachvollziehbar und vergleichbar gestaltet ist. Zum Beispiel muss es möglich sein, dass die Entscheidungen anonym getroffen werden, und es gehört in der Regel auch dazu, dass die Teilnehmenden einen finanziellen Anreiz bekommen.
Okay, solche Bedingungen, also zum Beispiel Anonymität, die kann man dann in einem Labor gut gewährleisten. In der Klasse wird es mit den kontrollierten Bedingungen aber schwierig, oder?
Ja, genau. Da sind wir an einem ganz zentralen Punkt, der für uns in der fachdidaktischen Forschung, aber auch in der praktischen Umsetzung der Methode super relevant ist. Und zwar sind auf der einen Seite solche Bedingungen notwendig, damit sich die Ergebnisse verallgemeinern lassen. In der schulischen Praxis kann man das aber nur begrenzt umsetzen. Das hat natürlich dann Folgen. Unter den schulischen Bedingungen besteht unsere, ich sag mal, Stichprobe in der Regel ja aus etwa, ja, maximal 30 Schülerinnen und Schülern, die sich dann auch wiederum gegenseitig gut kennen und tagtäglich sehen. Und Geld bekommen die natürlich auch keins. Da kann ich dann am Ende des Experiments nicht einfach sagen, so, wir sehen jetzt hier ein bestimmtes Verhalten in den Daten, das ist jetzt die Realität und jetzt wissen wir, überspitzt gesagt, wie die Menschen und wie die Welt funktioniert.
Okay, wichtiger Punkt. Das heißt, die Erkenntnisse, die wir im Kontext von Unterricht mit Experimenten gewinnen, sind eher andere als die in der Forschung. Das waren jetzt schon ganz schön viele Infos. Ich würde einfach nochmal versuchen, ein kurzes Zwischenfazit zu ziehen. Korrigier mich einfach, wenn ich was missverstanden habe, und ergänz sonst auch gerne. Experimente können im Kontext Wirtschaft dabei helfen, Verhalten von Menschen zu beobachten, zu analysieren und daraus zu lernen. Dafür sind kontrollierte Bedingungen wichtig, zum Beispiel Anonymität. Die kann man dadurch gewährleisten, dass man Experimente in einem Labor durchführt. Aber ich kann die Forschungsmethode auch in die Schule übertragen und zur Unterrichtsmethode machen. Sozusagen wird die Klasse dann selbst zu Forscherinnen und Forschern und nimmt dabei das eigene Verhalten unter die Lupe. Da sind die Ergebnisse dann zwar nicht ohne Einschränkung verallgemeinerbar, aber man kann trotzdem viel daraus lernen. Zum Beispiel kann man die konkreten Erfahrungen als Basis nehmen, um über ökonomische Fragestellungen aus verschiedenen Perspektiven nachzudenken. Stimmt das so, und hast du vielleicht noch was zu ergänzen?
Ja, da stimme ich dir soweit größtenteils zu. Ich möchte aber nochmal vor allem betonen, dass Experimente vor allem den Ausgangspunkt für das Lernen darstellen. Worauf es also ankommt, ist die didaktische Einbettung und hier vor allem dann die Phase nach der Durchführung, also dem Transfer. Wenn ich das berücksichtige, dann kann man etwas über ökonomische Fragestellungen und Strukturen lernen.
Okay, super. Du hast gerade den Transfer angesprochen, das möchte ich auch gleich mit dir vertiefen. Lass uns aber davor nochmal kurz über konkrete Möglichkeiten sprechen. Du hast vorhin zum Beispiel schon das Gefangenendilemma erwähnt. Was gibt's denn sonst noch für Experimente, die man als Lehrerin oder Lehrer im Unterricht einsetzen könnte?
Also ganz grundsätzlich kann man sagen, dass es nicht das eine ökonomische Experiment gibt, sondern viele verschiedene mit jeweils eigenen Schwerpunkten. Die lassen sich in drei grundlegende Typen gliedern. Zuallererst sind hier Marktexperimente zu nennen. Sie ermöglichen es uns, den Einfluss unterschiedlicher Marktformen auf die Preisbildung zu simulieren. Die Lernenden werden dabei in der Regel in Anbieterinnen und Nachfragerinnen eingeteilt und nehmen in diesen Rollen an Austauschprozessen auf Märkten teil. Klassiker wäre hier das Apfelmarktexperiment. Einen zweiten Schwerpunkt bilden die spieltheoretischen Experimente. Diese haben wiederum zwischenmenschliche Interaktionen als Thema und können strategisches Denken fördern. Sie sind beispielsweise besonders gut dazu geeignet, soziale Dilemmata und deren Strukturen erfahrbar zu machen. Im Unterricht wäre eine mögliche inhaltliche Vertiefung beispielsweise das Thema negative Externalitäten. Man kann dabei dann den Nutzen von Institutionen entdecken und die Frage verfolgen, wie Institutionen zum Wohle der Gemeinschaft gestaltet werden können. Und drittens gibt es dann noch die entscheidungstheoretischen bzw. verhaltensökonomischen Experimente. Hier erfahren und entdecken die Schülerinnen und Schüler, inwiefern die konkrete Gestaltung einer Entscheidungssituation das Entscheidungsverhalten der darin handelnden Akteure beeinflusst. Dadurch eröffnen diese Experimente einen Zugang zu verhaltensökonomischen Theorien und ihren Modellannahmen. Hier gibt es dann Experimente, die sich vor allem den Phänomenen wie menschlicher Verlustaversion oder sozialen Präferenzen oder auch der begrenzten Rationalität von Akteuren befassen. Ein besonders relevantes Inhaltsfeld ist in diesem Zusammenhang beispielsweise die finanzielle Bildung. Aber auch wirtschaftsethische Fragen, zum Beispiel zur Rolle des Staates, können aufgegriffen werden.
Okay, also kann man Experimente grob gesagt einsetzen, wenn es um Märkte, Verhaltensstrategien und Dilemmata oder um ökonomische Entscheidungen geht. Und wie läuft sowas dann ab?
Unabhängig vom jeweiligen Experimenttyp durchlaufen ökonomische Experimente die ja immer gleichen idealtypischen 5 Phasen. Nach den ökonomischen Bildnern Hans-Jürgen Schlösser und Michael Schuhn lassen sich diese Phasen wie folgt unterteilen. Erstens der Konfrontation mit der Spielsituation, zweitens die Strategiefindung, drittens das Spiel, also die Entscheidung selbst, viertens das Zusammentragen der Ergebnisse und dann fünftens den Vergleich mit der Theorie. Je nach konkretem Experiment unterscheidet die experimentelle Wirtschaftsforschung zwischen sogenannten One-Shot-Games, die nur aus einer einzigen Entscheidungsrunde bestehen, und Experimenten mit mehreren Runden. Ganz klassisches Beispiel ist hier das Ultimatum-Spiel. Dabei erhalten 2 Personen gemeinsam einen Geldbetrag. Eine Person entscheidet, wie dieser Betrag aufgeteilt werden soll. Die zweite Person kann diesen Deal entweder annehmen oder ablehnen. Wieder angenommen, erhalten beide die vorgeschlagenen Beträge. Wieder abgelehnt, gehen beide leer aus. In einer einmaligen Version des Spiels, also als One-Shot-Game, zeigen Teilnehmende häufig ein anderes Verhalten als in Experimenten mit mehreren Runden. Wird das Ultimatum-Spiel wiederholt durchgeführt, dann passen die Teilnehmenden ihre Angebote oft an. Etwa, weil sie lernen, welche Angebote typischerweise akzeptiert oder abgelehnt werden. Zudem spielt es hier eine wichtige Rolle, ob die Teilnehmenden wissen, in welcher Runde sie sich befinden. Klar ist, dass es sich um die letzte Runde handelt, zeigen sie häufig wieder andere Entscheidungen als in früheren Runden, in denen zukünftig Interaktionen noch möglich sind. Solche Unterschiede machen deutlich, wie stark Erwartungen, aber auch Erfahrungen und strategisches Denken das Entscheidungsverhalten beeinflussen.
Spannend. Das sind jetzt schon Erfahrungen, die man als Klasse oder Lehrkraft machen kann, wenn man ein Experiment als Methode einsetzt. Jetzt würde ich mal sagen, vor allem bei so einem rundenbasierten Experiment gibt es ja nicht nur das ökonomische Modell, sondern viele Faktoren, die auf das Verhalten der Schülerinnen und Schüler Einfluss nehmen. Und du arbeitest ja auch im engen Kontakt mit der Praxis. Gab es da Momente, in denen so ein Experiment nicht ganz aufgeht?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. In Gesprächen mit Studierenden und Lehrkräften wird diese Frage tatsächlich ziemlich häufig gestellt. Was mache ich eigentlich, wenn das Experiment nicht klappt? Was man aus dieser Frage heraushören kann, ist eine bestimmte Erwartungshaltung an das Ergebnis des Experiments im Unterricht. Offenbar gilt ein Experiment dann als erfolgreich, wenn es ein ganz bestimmtes Resultat liefert. Meistens steckt wohl die Hoffnung dahinter, dass genau die Theorie eintritt, auf die sich das Experiment bezieht. Konkret heißt das, im Unterricht soll sich in den Experimentdaten ein ähnlicher Effekt zeigen wie in großen empirischen Studien. Das kann zum Beispiel die Bildung eines Marktgleichgewichts sein oder dass ein sogenannter Nudge, etwa die Vorauswahl einer von 2 gleichwertigen Entscheidungsoptionen, in einem verhaltensökonomischen Experiment dazu führt, dass sich die Schülerinnen und Schüler in der Versuchsgruppe signifikant häufiger für genau diese vorausgewählte Option entscheiden. Mir scheint, dass aus genau dieser Erwartungshaltung oft auch die Bedenken entstehen. Was passiert denn jetzt eigentlich, wenn das Experiment nicht so ausfällt wie erwartet? Und dahinter steckt, würde ich sagen, ein eher binäres Denken über Experimente. Entweder sie funktionieren oder sie sind gescheitert. Und das wird der Methode allerdings nicht gerecht und verkennt viele inhaltliche und auch sehr gehaltvolle Lernchancen. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass diese Unsicherheit ein hemmender Faktor für den Einsatz experimenteller Methoden im Unterricht sein kann. Und das ist zunächst auch gut nachvollziehbar. Als Lehrkraft durchläuft man in der Regel ja das Referendariat und wird dort eine lange Zeit darauf trainiert, Unterricht minutengenau zu planen. Ein Experiment, bei dem man zwangsläufig einen Teil der Kontrolle abgeben muss, ist vor diesem Hintergrund natürlich herausfordernd. Aber das ist eben ein Risiko, das sich lohnen kann. Und wenn man das eigentliche Ziel vor Augen hat, also den Prozess, Verhalten zu reflektieren und daraus zu lernen, dann kann so ein Experiment gar nicht scheitern. Selbst wenn die Ergebnisse nicht eins zu eins der Theorie entsprechen.
Okay, wir halten fest, der Aufwand für so ein Experiment, der lohnt sich. Im Umkehrschluss heißt es aber auch Arbeit für mich als Lehrerin oder Lehrer. Und genau da hätte ich noch eine Frage. Was kann ich denn eigentlich tun und was sollte ich im Hinterkopf behalten, damit ein Experiment im Unterricht gut verläuft?
Ja, das stimmt natürlich. Da müssen wir uns eigentlich nicht viel vormachen. So ein ökonomisches Experiment durchzuführen ist durchaus anspruchsvoll. Neben technischen Fragen und einer gewissen Präsenz im Raum, könnte man sagen, ist es vor allem hilfreich, wenn man als Fachlehrkraft fachlich fit ist. Dazu gehört natürlich das fachliche Wissen über den jeweiligen Hintergrund des Experiments, dessen Wirkung und Erklärung. Dazu gehört aber auch das fachwissenschaftliche Wissen über Experimente als Forschungsmethode an sich. Das heißt, ich sollte mir bewusst sein, welche Verantwortung ich als, ich sag mal, Versuchsleitung habe, wenn es um das Untersuchungsdesign geht. Fachdidaktisch muss mir dann andererseits auch bewusst sein, dass ich im Unterricht diese Bedingungen in der Breite eben nicht erfüllen kann, weil es eben weitaus schwieriger ist, die notwendige Anonymität in Entscheidungssituationen zu gewährleisten, weil ich in der Regel den Schülerinnen und Schülern keinen finanziellen Anreiz geben darf und weil die Zusammensetzung meiner Klassen, meinem Klassenraum-Sample, wenn man so will, unter anderen Bedingungen stattfinden als bei Forschungsexperimenten. Als Lehrkraft sitzen nun mal vor mir Schulklassen, die in ihrer Zusammensetzung der Schülerinnen und Schüler mal homogener und mal heterogener sind, wo auch mal mehr Mädchen als Jungen sein können. Vielleicht arbeite ich an einer sehr konservativen Schule. Vielleicht arbeite ich aber auch an einer Schule in einer sehr liberal-progressiven Gegend. Mal sitzen mir gerade 13- bis 15-Jährige gegenüber und ein anderes Mal habe ich es vielleicht schon teilweise mit 20-Jährigen zu tun, die vielleicht auch schon ein eigenes Geld nebenbei verdient haben. All diese Faktoren beeinflussen wiederum, was am Ende meines Experiments für Ergebnisse, also Daten, rauskommen können. Ja, und jetzt fragst du dich vielleicht, was das mit deiner ursprünglichen Frage zu tun hat. Und nun ja, wenn man sich dieser Bedingungen erstmal bewusst ist, wird schnell klar, Unterrichtsexperimente sind nicht dafür geeignet, Theorien zu testen, die auf der Basis von sehr, sehr vielen, sehr, sehr großen Studien entstanden sind. Das ist gar nicht das Ziel, sondern vielleicht nur, ja, ein netter Nebeneffekt. Diejenigen, die also Bedenken gegenüber der Methode haben und vielleicht den Eindruck gewinnen, das Experiment im eigenen Unterricht sei fehlgeschlagen, weil der erwartete Effekt eben entsprechend der Theorie und der vielen empirischen Studien nicht eingetreten ist, die kann ich nochmal beruhigen. Ein Experiment kann im Grunde gar nicht schiefgehen. Vorausgesetzt natürlich, die Technik funktioniert und das Experiment wurde fachdidaktisch sauber durchgeführt.
Okay. Damit wären wir schon bei didaktischen Punkten. Führ das gern mal weiter aus. Was meinst du mit fachdidaktisch sauber?
Nun ja, am Ende eines Experiments haben wir zunächst einmal Daten. Und über diese Daten kann und sollte gesprochen werden. Was sehen wir eigentlich? Wie habt ihr euch während des Experiments gefühlt? Welche Gedanken hattet ihr bei euren Entscheidungen? Wie lässt sich erklären, dass die beiden Gruppen unterschiedliche Ergebnisse zeigen? Und sehen wir vielleicht sogar Verhaltensanpassungen über den Verlauf mehrerer Runden hinweg? Diese Daten, die da nun zum Experimentende vorliegen, bilden in erster Linie das Entscheidungsverhalten meiner Klasse unter eben den Bedingungen dieser Unterrichtsmethode ab. Diese Daten können denen aus großen empirischen Studien ähneln oder eben auch nicht. Und weder das eine noch das andere macht das Experiment gescheitert oder sinnlos. Entscheidend ist vielmehr, dass wir die Experimentsituation gemeinsam reflektieren. Unsere Rolle als Teilnehmende, also als Sample, die Annahmen, die dem Experiment zugrunde liegen oder auch das Framing der Situation. Vielleicht zeigt sich zum Beispiel in einem Experiment zum Spendenverhalten für nachhaltige Zwecke, dass die gesamte Klasse 100% ihres Gewinns spendet. Das wäre zunächst einmal deutlich abweichend von dem, was man empirisch erwarten würde. In der Reflexion stellt sich dann aber vielleicht heraus, dass ein parallel laufendes Schulprojekt zum Thema Nachhaltigkeit das Verhalten der Schülerinnen und Schüler stark geprägt hat. Gerade eben in dieser digitalen, simulierten Entscheidungssituation, in der es ja nicht mal um eigenes Geld geht. Und auch das ist eben eine wichtige Erkenntnis. Deshalb würde ich gar nicht davon sprechen, dass ein Experiment nicht aufgeht, nur weil das empirisch erwartbare Ergebnis nicht eintritt. Kritisch wird es erst und vor allem dann, und dann bleibt eben auch der gewünschte Lernzuwachs aus, wenn die Schülerinnen und Schüler nach der Durchführung mit ihren Erfahrungen alleingelassen werden. Das wäre eben fachdidaktisch unsauber. Etwa, wenn man sofort im Stoff weitermacht und das Experiment lediglich als eine Art lustige Aktivierung zu Beginn der Stunde nutzt, ohne es inhaltlich einzuordnen oder gemeinsam auszuwerten.
Okay, ich versuche mal zusammenzufassen. Aus fachdidaktischer Sicht kommt es auf eine gute Auswertung an und man muss die Schülerinnen und Schüler bei ihren Erfahrungen abholen und diese dann reflektieren. Worauf müssen Lehrkräfte deiner Meinung nach besonders achten, damit alles klappt und man was dabei lernt?
Ja, sehr gute Frage. Also klar, damit ein Experiment zunächst einmal gut, also reibungslos funktioniert, ist es wichtig, dass die Technik läuft und dass ich als Lehrkraft gegebenenfalls den Klassenraum entsprechend vorbereitet habe. Gerade Ersteres klingt erstmal selbstverständlich, ist aber in der Praxis oft nicht so gegeben. Was an dieser Stelle aber vielleicht noch viel spannender ist, ist dein zweiter Punkt, nämlich die Frage nach dem Lernen. Beginnen wir einfach mal direkt im Experiment selbst. Hier ist es so, dass die Schülerinnen und Schüler innerhalb der Durchführung Entscheidungen in ökonomisch geprägten Situationen treffen und dadurch situative Erfahrungen machen. Diese Erfahrungen sind zunächst einmal ganz individuell. Gleichzeitig sind sie aber auch geprägt vom simulativen und modellhaften Charakter des Experiments. Und genau das ist ein wichtiger Punkt, denn die Erfahrungen und die daraus entstehenden Erkenntnisse lassen sich nicht ohne weiteres 1:1 auf reale Problemsituationen übertragen. Das Ziel von Experimenten ist es ja nicht, lediglich situative Erkenntnisse zu gewinnen. Es geht nicht ausschließlich um den Einzelfall an sich, sondern vielmehr geht es ja darum, aus diesen situativen Einsichten sogenannte verallgemeinerbare Erkenntnisse abzuleiten und je nach Experiment auch gesamtgesellschaftliche Struktureinsichten sichtbar zu machen. Im besten Fall befähigen diese Einsichten die Schülerinnen und Schüler dann dazu, lebensweltliche Probleme besser zu verstehen, sie einzuordnen und beziehungsweise oder auch mündig bei der Mitgestaltung unserer Gesellschaft mitwirken zu können. Das Handeln als Fachlehrkraft muss deshalb genau hier ansetzen. Es muss darauf abzielen, die Schülerinnen und Schüler dabei zu unterstützen, das Typische, das die Situation überdauernde und übergreifende zu erfassen. Und damit das gelingt, bedarf es kluger Reflexionsimpulse.
Und was würdest du hier sagen? Wie sorge ich als Lehrkraft dafür, dass das mit der Reflexion gut klappt? Beziehungsweise wie funktioniert so eine Reflexion?
Wir unterscheiden dafür vier idealtypische Reflexionsanlässe. Erstens die Reflexion der individuellen Entscheidungen und persönlichen Erfahrungen im Experiment. Zweitens die Reflexion der Spielergebnisse am Ende des Experiments. Drittens das reflexionsbasierte Einordnen der gewonnenen Eindrücke und Erkenntnisse in übergeordnete Sach- und Sinnzusammenhänge und viertens die Reflexion der Methode selbst, also die kritische Auseinandersetzung mit dem simulativen und modellhaften Charakter der Methode. Die ersten beiden Reflexionsanlässe, also die Reflexion der Entscheidungen, der Erfahrungen und der Ergebnisse, die bewegen sich vor allem innerhalb der Experimentsituation. Das ist beim dritten und vierten Anlass anders, also der Einordnung in Sachzusammenhänge und das Reflektieren des Experiments als Modell. Das zielt auf den bewussten Schritt aus der Experimentsituation heraus. Hier geht es um Transfer. Darum, die gemachten Erfahrungen einzuordnen, zu abstrahieren und auf reale ökonomische Entscheidungssituationen zu beziehen.
Könntest du dazu vielleicht noch Tipps mit einem Beispielexperiment geben?
Ja, klar, sehr gerne. Was den meisten recht schnell gelingt, ist, die Schülerinnen und Schüler durch gezielte Impulse dazu anzuregen, über ihr eigenes Entscheidungsverhalten zu reflektieren. Also die erste Reflexionsebene, über die ich gerade gesprochen habe. Schauen wir uns das einmal am Beispiel des Fischereiexperiments an. Dieses spieltheoretische Experiment zielt darauf ab, dass die Schülerinnen und Schüler sich nicht nur inhaltlich mit der Problematik der Überfischung auseinandersetzen, sondern vor allem auf einer strukturellen Ebene soziale Dilemmata und ihre zentralen Situationsmerkmale handlungsorientiert erleben und durchdringen. Also, in diesem Spiel schlüpfen die Schülerinnen und Schüler in die Rolle von Fischerinnen und Fischer. In jeder Runde müssen sie sich entscheiden, wie viele Fische sie aus einem begrenzten Fanggebiet herausholen wollen. Das Ganze läuft über mehrere Runden. Jede Runde steht dabei für eine Fangsaison und zwischen den Runden erholt sich der Fischbestand immer ein kleines bisschen. Und was man dann nach ein paar Runden fast immer beobachten kann, der Fischteich oder eben das Fanggebiet ist leer gefischt. Spannend wird es, wenn man eben nicht nur gemeinsam die Zwischenstände nach den Runden klärt, sondern auch mal nach den Beweggründen nachfragt. Warum habt ihr euch eigentlich so entschieden? Was vermutet ihr, waren wohl die Beweggründe der anderen Gruppen? Da kommen unterschiedliche, aber immer interessante Antworten. Manche sagen zum Beispiel, wir haben stets die vollen 100 Tonnen gefischt. Einfach mit dem Argument, dass man ja auch möglichst viel verdienen muss. Schließlich lebt man von dem Verkauf des Fischs. Andere Gruppen gehen deutlich zurückhaltender vor, fischen vielleicht nur 60% der möglichen Menge und beziehen sich dabei auf moralische oder ökologische Überlegungen. Und über den Verlauf des Experiments, das Fischereiexperiment ist eben ein Mehrrundenexperiment, kann man ziemlich gut beobachten, dass einzelne Gruppen ihr Entscheidungsverhalten anpassen. Es ist zum Beispiel gar nicht ungewöhnlich, dass manche Gruppen zunächst mit eher geringen Fangmengen starten und diese dann von Runde zu Runde erhöhen. In der gemeinsamen Reflexion zeigt sich dann häufig, warum das passiert ist. Viele Schülerinnen und Schüler berichten, dass sie ihr eigenes Fangergebnis mit den Fangmengen der anderen Gruppen verglichen haben und dass sie ihre anfangs eher nachhaltige Strategie nach und nach aufgegeben haben, einfach weil die anderen deutlich mehr gefischt haben und man selbst nicht zu kurz kommen wollte. Durch diese Reflexion erkennen viele Schülerinnen und Schüler dann bereits, dass hier individuelles rationales Verhalten zu einem Ergebnis führt, was alle eigentlich ablehnen, nämlich der Leerfischung des Teichs. An diesem Punkt angekommen, haben die Schülerinnen und Schüler somit nicht nur ihr eigenes Verhalten reflektiert, sie haben sich auch mit dem Verhalten der anderen auseinandergesetzt, ihr Entscheidungsverhalten vor dem Hintergrund des Gesamtergebnisses kritisch analysiert und auch klassisch ökonomisch, die Anreizstrukturen des Experiments durchdrungen. So weit, so gut. Was dann noch fehlt, ist eben die Methodenreflexion. Also eine Reflexion über den simulativen und modellhaften Charakter des Experiments. Nur so lässt sich schlussendlich vermeiden, dass Schülerinnen und Schüler ihre situativen Erfahrungen aus dem Unterricht unzulässig verallgemeinern. Denn das, was wir durch die Modellierung der Experimentsituation zunächst an Komplexität reduzieren, müssen wir als Lehrkräfte am Ende durch kluge Reflexionsimpulse wieder anreichern. Das betrifft zum Beispiel den Umstand, dass man Entscheidungsverhalten im Experiment, anders als im echten Leben, erstmal keine realen Konsequenzen für mich hat. Oder auch die Tatsache, dass ich als Schülerin oder Schüler nur begrenzt in der Lage bin, mich in die Lebenswirklichkeit eines Berufsfischers zum Beispiel, einschließlich seiner Motive und Präferenzen, hineinzudenken. Auch mögliche Problemlösungsvorschläge, wie etwa eine mündliche Vereinbarung über eine maximale Fangmenge, können im Unterricht eine ganz andere Verbindlichkeit entfalten als in der Realität. Der Unterricht findet im Kontext einer Kleingruppe statt. Man kennt sich, sieht sich täglich und ist nicht selten auch befreundet. Außerhalb des Unterrichts bleibt eine solche Vereinbarung häufig unverbindlich. Ökonomisch gesprochen ist sie dann schnell nichts weiteres als Cheap Talk. Teil dieser abschließenden Reflexion ist es, je nach Jahrgang natürlich, auch über die fachwissenschaftlichen Modellannahmen zu sprechen, die wir treffen. Das sind Annahmen, die sich nicht eins zu eins auf die Akteure der Lebenswelt da draußen übertragen lassen. Gleichzeitig darf aber auch eine solch kritische Auseinandersetzung nicht dazu führen, den Erkenntnismehrwert dieser Modellfiguren grundsätzlich in Frage zu stellen. Ihre Annahmen entsprechen vielleicht nicht dem Verhalten von Menschen wie dir und mir. Für unser Fach bleiben sie aber dennoch wichtig.
Vielen Dank. Das Beispiel war nochmal super, um zu verstehen, was zu so einer Reflexion auch auf Systemebene dazugehört.
Ja, sehr gerne. Du siehst also, Experimente im Unterricht sind durchaus voraussetzungsreich. Sie brauchen Zeit, sie brauchen Struktur und sie brauchen eine sorgfältige fachdidaktische Rahmen. Vor diesem Hintergrund ist es dann natürlich auch nicht verwunderlich, dass unsere Fortbildung zu dieser Thematik einen Umfang von rund 20 Zeitstunden hat, wovon etwa 12 bis 14 Stunden in Präsenz stattfinden.
Ja, man merkt, da gehört schon einiges dazu. Aber das Ergebnis lohnt sich dann ja am Ende. Apropos, zum Abschluss möchte ich dich noch bitten, folgenden Satz zu ergänzen. Experimente im Wirtschaftsunterricht sind
eine hervorragende Möglichkeit, nicht nur Inhalte zu vermitteln, sondern eben auch ökonomisches Denken zu fördern.
Vielen Dank, Henning, dass du da warst. Danke auch für den schönen Einblick in Experimente und die Tipps zur Umsetzung.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
Wirtschaft unterrichten. Der Tübinger Podcast zur Wirtschaftsdidaktik. Das Impressum. Die Moderation, Redaktion und Postproduktion dieser Folge übernahm Petros Bengel. Die Folge entstand im Rahmen des Projekts OWD, des Lehrstuhls für ökonomische Bildung und Wirtschaftsdidaktik der Eberhard-Karls-Universität Tübingen, finanziert durch die Joachim-Herz-Stiftung. Wir sagen Tschüss und bis zur nächsten Folge.